Welcher Jugendliche hat gewählt, obwohl er noch kein aktives Wahlrecht hatte? So haben wir uns bei der Vorbereitung für heute gefragt. Und da sind wir auf einen Menschen gekommen, von dem ein ganzes biblisches Buch handelt. Am Anfang des Buches ist er ein Junger, am Ende ein alter Mann. Er hat viel mit den Menschen erlebt, viel mit den Verantwortlichen der Politik und viel mit Gott. Manche Geschichten von ihm sind sehr bekannt und Teil der Weltliteratur. Der Mann heißt Daniel. Der Name bedeutet: Gott ist Richter. Daniel wurde mit vielen anderen als Jugendlicher etwa 15 bis 17 Jahre alt nach Babel verschleppt. Dort war das jüdische Volk in Gefangenschaft. Andere Länder, andere Sitten, andere Bräuche, Religionen und Kulturen. Man muss sich anpassen. Der Glaube an den Gott der Väter konnte, wenn überhaupt, nur heimlich ausgeübt werden. Ansonsten war öffentliche Verehrung und Anbetung des Staatsoberhauptes Pflicht. Eine große Wahl, wie er sein Leben gestaltet, hatten die Jugendlichen nicht. Daniel hatte Glück, denn der König war ihm günstig gesinnt. Auf der Suche nach klugen, hübschen und für den Hof geeigneten, jungen, anpassungsfähigen Leuten, die in Sprache und Schrift ausgebildet werden und am Königshof dienen dürfen, wurde er ausgesucht.
Wir können uns gut vorstellen, wie abhängig Daniel war. Und natürlich auch die anderen Israeliten, die mit ihm jetzt plötzlich in Babylon waren. Und vor allem die Abhängigkeit vom König. Ich weiß nicht, was ich da gemacht hätte. Wahrscheinlich wäre ich ziemlich eingeschüchtert gewesen, gerade am Anfang. Und höchstwahrscheinlich hätte ich mich auch wirklich versucht anzupassen. Neue Bräuche und Sitten. Einfach, um nicht negativ aufzufallen, um keinen Ärger zu machen und um es gut zu haben, um dort leben zu können, überleben zu können. Aber Daniel macht das teilweise ein bisschen anders. Der König ist ihm und seinen Freunden wohlgesonnen. Er möchte, dass sie an seinem Hof dienen. Deshalb werden sie dort ausgebildet. Und im Zuge ihrer Ausbildung sollen sie auch die königlichen Speisen und den königlichen Wein bekommen. Eigentlich was ziemlich, ziemlich Gutes. Aber Daniel ist Israelit. Er ist Gott treu. Er möchte unbedingt sich an Gottes Gesetz halten. Er will deshalb auch nicht sich irgendwie unrein machen, indem er das Essen isst oder den Wein trinkt. Er will sich an die Speisevorschriften halten. Das heißt, er darf kein Schweinefleisch essen und auch kein Fleisch, das zum Beispiel noch nicht ausgeblutet ist, auch wenn das jetzt nicht so eine leckere Vorstellung ist in einem Morgensgottesdienst. Und Gott ist ihm so wichtig, dass Daniel treu bleibt. Er entscheidet sich gegen das Essen des Königs und er wählt da, obwohl er gar nicht gefragt wird. Er wird nicht gefragt, hey, was möchtest du essen? Nee, er wählt, ohne eine Wahl zu haben, ohne gefragt zu werden. Er nimmt sich den Mut zusammen, als Neuer, der nichts zu sagen hat, und geht zum obersten Hofbeamten, ein ziemlich hohes Tier, und bittet darum, dass er sich nicht unrein machen muss. Er bekennt sich damit öffentlich zu seinem Glauben. Das ist je nachdem für ihn gar nicht so ungefährlich. Und naja, Gemüse und Wasser, die haben, kommt wahrscheinlich jeder von uns drauf, ziemlich viel weniger Kalorien als vielleicht Wein und reichhaltige Speisen. Und Daniel und seine Freunde würden ja dann dementsprechend abnehmen. Sie würden schmaler aussehen als die anderen, schmächtiger. Und das will der König ja nicht. Er möchte ja wunderschöne Diener haben. Danach hat er sie ja ausgesucht. Und auch der Hofbeamte ist davon nicht so begeistert. Der denkt sich lieber nicht, aus Angst vor dem König. Ich meine, er könnte ja seinen eigenen Kopf verlieren. Aber immerhin hat Daniel es ja versucht, könnte man jetzt sagen. Aber das macht er nicht. Er bleibt weiter dran. Ihm ist es so wichtig, dass er zum Speisemeister geht und dem vorschlägt, hey, probier's doch immerhin 10 Tage lang aus. Dabei kannst du nicht so viel verlieren. Und tatsächlich schenkt Gott Gelingen. Der Speisemeister, vielleicht denkt er auch einfach, er kann nicht viel verlieren. Ich meine, dann ist die Sache abgehakt und nach 10 Tagen kann ich ja immer noch sagen, nee, und die müssen halt das andere Essen essen. Daniel hat sich da den Mut rausgenommen und ist selber aktiv geworden. Und wie hat der Speisemeister wohl geschaut, als die Gemüseesser tatsächlich nach der Frist sogar besser und kräftiger aussahen als die, die eigentlich reichhaltiges Essen hatten? Aber was hat es überhaupt mit uns zu tun?
Die erste Wahl, die Daniel am Königshof trifft, scheint für uns heute ziemlich bedeutungslos. Als Christen brauchen wir keine Angst zu haben davor, uns durch bestimmte Speisen zu verunreinigen. Verbote von Speisen aus religiösen Gründen kennen wir nicht. Nur Gemüse essen, auf Fleisch verzichten, aus religiösen Gründen, auf diese Idee kommt man doch heute nicht. Oder doch? Ich kenne und bewundere Menschen, die als Christen bewusst auf Fleischgenuss verzichten. Und andere, die nur wenig Fleisch essen. Sie wollen nicht, dass Tiere nur zu Nahrungszwecken gezüchtet und getötet werden. Sie sehen es als Sünde gegenüber dem Schöpfer an, weil unser maßloser Fleischkonsum dazu führt, dass andere verhungern müssen. Sie sehen sich in die Verantwortung gerufen von Gott, dem Schöpfer. Massentierhaltung, qualvolle Tiertransporte, Umwandlung von Wäldern in anderen Erdteilen, in Weideland für Fleischexporte nach Europa. Diese Lebensweise der Gedankenlosigkeit und Verschwendung von Ressourcen lästert Gott, den Schöpfer. Die Wahl des Fleischverzichts oder seltenen Fleischkonsums kann durchaus vom Glauben her getroffen werden. Hat Gott nicht einst bei der Schöpfung den Menschen Pflanzen, Bäume, Früchte und Samen als Nahrung zugedacht? Unabhängig von der Bundestagswahl. Ist eine eigene Wahl der Lebensweise im Sinne von Bewahrung gegen Ausbeutung und Verschwendung für mich, für dich, für uns dran? Was ich faszinierend finde, der König, die Angestellten am Hof gestehen Daniel die Entscheidung zu. Gut, sie treffen klare Absprachen. Wenn das nicht funktioniert, wenn ihr da abmagert und vom Fleisch fallt, dann geht's natürlich nicht. Aber sie nehmen ihn als Gesprächspartner ernst. Sie lachen ihn nicht aus, sie machen ihn nicht lächerlich, sie verspotten ihn nicht. Bringen wir bei der Wahl religiös motivierter Lebensstile anderen auch so viel Hochachtung entgegen? Träume, ein anderes Thema, wo Daniel wählt. Träume können unheimlich zu schaffen machen. Nächtliche Gedanken und Grübeleien bringen manchmal zum Wahnsinn. So ging es dem mächtigen König von Babylon. Er bestellt alle Wahrsager und Weisen ein, um seinen Traum zu verstehen. Er selbst erzählt ihn nicht. Sie müssen ihn erzählen und danach auch deuten. Da herrscht große Ratlosigkeit. Keiner wagt es, was der König verlangt. Der aber wird wahnsinnig, rasend, zornig und ungerecht und sagt, alle Weisen von Babel werden umgebracht. Das hätte auch Daniel und seine Freunde getroffen. In dieser Situation stellt Daniel sich der Herausforderung. Statt zu fliehen und sich zu verstecken, bietet er seinen Dienst an. Er erbietet sich eine Frist und betet mit seinen Freunden zu Gott. Miteinander in dieser fremden Situation beten sie, beten sie füreinander und dafür, dass Gott ihnen den Weg zeigt. Und dann geht er zum König, beschreibt und deutet seinen Traum. Das hätte ihm Kopf und Kragen kosten können, aber er beweist Mut. Und er kündigt dem König an, dass die politischen Großmächte und die Machthaber keine Zukunft haben. Nur der Gott Israels und sein Reich werden Bestand haben. Denn so heißt es, er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende.
Da hat Daniel ganz schön Mut bewiesen. Das ist auch eine ziemlich außergewöhnliche Situation. In so einer finde ich mich nicht jeden Tag gerade wieder und habe mich auch noch nie wiedergefunden. Und beim ersten Mal, wenn man die Geschichte hört, denkt man sich, das ist ja gar nicht vergleichbar. Ich bin nicht in so einer Situation, ich bin nicht in Lebensgefahr und ich muss auch niemandem irgendwie einen Traum auslegen. Aber irgendwie ist es doch vergleichbar. Daniel steht in einer schweren Situation da und braucht eine Erkenntnis von Gott. Und da kann ich mir ziemlich was abgucken. Da kann ich mir ein Beispiel nehmen. Das allererste, was Daniel macht, ist, er geht in sein Haus. Er geht nicht zum König, er geht nicht zu irgendjemand anderem, er sucht sich nicht woanders Rat. Er geht in sein Haus. Er sucht sich einen ruhigen Platz. Das habe ich bei mir zu Hause auch oder irgendwo anders oder ich suche mir den. Wo er zu Gott kommen kann, wo er zur Ruhe kommen kann, wo er beten kann. Und das macht er, weil er auf Gott vertraut, weil er weiß, dass sein Gott allmächtig ist. Und es ist was, was man im Alltag vielleicht mal ganz schön leicht vergisst. Und mit seinen ganzen Sorgen, da vergisst man mal vielleicht ganz kurz, dass da ja eigentlich noch jemand ist, der da drüber steht. Der das aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und dann, als zweites, sucht sich Daniel Rat. Und er wählt da gut aus, wen er um Rat oder um Hilfe bittet. Er bittet nicht irgendjemanden. Er geht zu seinen Freunden, die den gleichen Gott haben. Nicht zu irgendeinem Babylonier oder jemand anderem. Er sucht sich die, die seinen Glauben teilen und ihn in seiner Sache unterstützen können. Und zusammen mit seinen Freunden tritt er dann nochmal vor Gott. Und Gott schenkt ihm Erkenntnis. Gott ist gnädig. Gott hätte das nicht tun müssen in der Situation. Er ist Daniel keine Rechenschaft schuldig. Es ist ein unverdientes Geschenk von Gott. Und Daniel ist das klar, weil das Nächste, was er macht, er geht nicht wieder sofort zum König. Er rettet nicht zuerst sein Leben und das von anderen Israeliten, nein. In der Bibelstelle nimmt er sich 4,5 Verse lang nur die Zeit und lobt und preist und dankt Gott dafür. Das ist, finde ich, was Besonderes. Das ist, wenn man sich das durchliest, fast ein kleiner Psalm, den Daniel Gott da widmet. Und dann geht er erst zum König. Dann rettet er das Leben von sich und noch ganz schön vielen anderen. Ja, und Daniel ist da vielleicht auch nicht so unbedingt toll zumute, wenn er dem König jetzt so eine schlechte Nachricht bringen muss. Aber für ihn ist es trotzdem klar, er hat eine Erkenntnis von Gott und die kann er nicht ignorieren. Das ist eindeutig für ihn. Er hat jetzt die Wahl, gehe ich da Gottes Weg mit oder entscheide ich mich dagegen? Es ist ein Ja oder ein Nein, es ist ein Entweder-Oder. Es gibt keine Grauzone, es gibt kein Verstecken für Daniel und deshalb tut er es trotzdem und riskiert wieder sein Leben. Und als er das tut, heimst er auch nicht die Anerkennung für sich ein. Ich meine, er macht da was ziemlich Großes, er verrät dem König den Traum, den er nicht mal irgendwie jemand anderem verraten hat. Woher hätte er das wissen können? Das ist was ziemlich Großes, kein anderer kann das. Aber Daniel sagt, halt, stopp, ich bin hier nur Werkzeug. Ich bin ein kleiner Daniel. ich gebe das nur weiter. Und da kann ich für mich persönlich in der Uni auch ganz schön was rausziehen. Ich kann auch irgendwie toll dastehen, indem ich mir Wissen von irgendwo anders oder so zusammensuche und dann meine Quelle nicht angebe. Das machen viele, aber Daniel macht das nicht. Und ich finde, auch da ist Daniel ein tolles Beispiel und ein tolles Vorbild für so ziemlich jeden von uns. Das gilt nicht nur in der Uni, das gilt auch in der Schule und in der Arbeit und auch in unserem Glauben. Es gibt noch viel anderes, was man von Daniel berichten könnte. Und viele andere Geschichten sind bekannt. Auch, dass Daniel mehrfach noch auf andere Weisen von Gott gerettet wurde und dass Gott zu ihm steht. Aber wenn man sich das alles anguckt und auch das, was wir jetzt angeguckt haben, dann kristallisiert sich da eigentlich was raus. Und zwar was, was diese Entscheidung kennzeichnet. Und das gilt auch für uns. Wir müssen auch oft in unserem Leben Entscheidungen treffen. Mal kleine, mal große, mal wichtige, mal unwichtige. Aber Daniel stellt sich die Fragen. Breche ich das Gesetz meines Gottes, wenn ich was anderes tue? Riskiere ich meinen eigenen Kopf damit? Und stehe ich auch in schweren Zeiten zu meinem Gott? Daniel ist die Beziehung zu Gott wichtig. Und er ist überzeugt davon, dass Gott es in der Hand hat, dass Gott mächtig ist, und zwar allmächtig. Und deshalb lässt er sich nicht davon abbringen und hält Gott die Treue. Und aufgrund der Treue kann Daniel alles, was da passiert, nicht irgendwie passiv über sich ergehen lassen. Er wird selber aktiv und er versucht, die Situation zu was Besserem zu wenden. So zu wenden, dass es zu ihm und seinem Glauben passt. Und so ohne seine Eigeninitiative wäre alles beim Alten geblieben. Und wahrscheinlich wäre Daniel und mit ziemlich vielen anderen umgekommen, und das mehrfach. Und ohne Zweifel erkennen wir an, dass es unglaublich viel Mut braucht. Dass Daniel immer wieder seinen Mut zusammennimmt und mit Gottes Hilfe und Gottes Gnade Unmögliches möglich macht. Und ich finde, auch wir sollten uns der Eigenschaften immer wieder bewusst werden, dass wir aus Treue zu Gott in unserem alltäglichen Leben selbst die Initiative ergreifen und mutige Entscheidungen treffen. Amen.